Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das sind die Themen von heute. Die EU verspricht, wichtige Banken vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Horst Seehofer gewinnt den Machtkampf um das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Das französische Kultauto Ente feiert 60. Geburtstag. Banken in Not, Aktienkurse im Sinkflug und auch die übrige Wirtschaft beginnt unter der Finanzkrise zu leiden. Höchste Zeit für die EU-Finanzminister zu handeln. Ein Notfallplan soll das Überleben der wichtigsten Banken garantieren. Dazu sollen die Bankaufsicht verbessert und Managergehälter begrenzt werden. Auch die Sparer will man besser schützen, wenn ihre Bank pleite geht.
Er drängte die Finanzminister zur Geschlossenheit und schnellen Entscheidungen. Das wichtigste Ergebnis für Jean-Claude Juncker: keine große europäische Bank darf pleite gehen. Die Mitgliedstaaten beschlossen, wenn Finanzinstitute in Schieflage geraten, werden sie vom Staat gerettet.
Und deshalb ist es essentiell, dass wir zum Ausdruck bringen, dass systemisch veranlagte Banken unbedingt vor Konkurs bewahrt werden müssen. Das wird auch geschehen. Niemand könnte die Verantwortung für eine gesamte Stabilisierung kontinentalen Ausmaßes tragen.
Zur Eindämmung der Krise wollen die Finanzminister die Einlagensicherung von 20 auf 50.000 Euro erhöhen, die Bankenaufsicht verschärfen und Managergehälter und Millionenabfindungen begrenzen. Die Gehälter der Bankmanager müssen transparenter werden und sich an der tatsächlichen Leistung orientieren. Millionenabfindungen bei Versagen, das darf es künftig nicht mehr geben. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Trichet, will den Banken auch weiterhin kurzfristiges Kapital zur Verfügung stellen, um sie liquide zu halten. Was die Finanzminister heute in Luxemburg beschlossen haben, ist beachtlich. Alle 27 Mitgliedsländer einigten sich auf ein gemeinsames Rettungspaket für Banken und Sparer. Doch das reicht noch längst nicht aus. Die EU muss die Finanzwirtschaft enger an die Kandare nehmen. Sonst ist verloren gegangenes Vertrauen nicht zurückzugewinnen.
Schwierige Zeiten auch für die Große Koalition. Krisenmanagement ist da gefragt und schnelles Handeln. Und sie handelt auch, zum Beispiel mit der angekündigten 1-Billionen-Garantie für Sparer. Dieses Versprechen gelte, bekräftigte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung heute im Bundestag.
Je ernster die Krise, desto häufiger die Regierungserklärungen. Nur gut eine Woche nach dem Finanzminister verteidigt die Bundeskanzlerin heute die Rettungsmaßnahmen für die Finanzwirtschaft.
Diese Maßnahmen dienen nicht etwa der Rettung von Institutionen als Selbstzweck. Und deshalb gibt es auch keine Blankoschecks oder etwa dem Schutz von Managern, die Fehlleistungen erbracht haben. Nein, alle diese Maßnahmen dienen dem Funktionieren unserer Wirtschaft und vor allen Dingen den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land.
Vertrauen will die Regierung zurückgewinnen, die, so Merkel, wichtigste Währung des Geldmarktes. Die FDP will die Maßnahmen zwar mittragen, kritisiert aber, die Regierung habe durch ihr Handeln Vertrauen verspielt.
Sie haben keinen Plan A, Sie haben auch keinen Plan B. Sie stolpern von Problem zu Problem. Und in Wahrheit fehlt es das an Konzepten. Und das ist das Mindeste, was man hier heute erwarten darf.
Sie wollen ablenken von der Verantwortung derjenigen, von denen Sie Ihre Parteispenden kriegen.
Töne wie im Wahlkampf, mitten in der Finanzkrise, auch von der Linkspartei. Der Vorvorgänger des Finanzministers unterstützt zwar auch die Garantie privater Spareinlagen, fordert aber mehr.
Ein Anheben der Hartz-IV-Sätze, das würde sich nämlich direkt stabilisierend auf die Konjunktur auswirken. Wer versteht denn noch von Hartz-IV-Empfängern, dass hier in Deutschland zig Milliarden sofort für Pleitiers bereitgestellt werden, aber nicht ein paar hundert Millionen für Hartz-IV-Empfänger?
Zwischenfazit: Unterstützung für den Finanzminister, aber auch Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung. Die Debatte darüber mag im Parlament in ein paar Minuten zu Ende sein, die Krise selbst noch lange nicht.
Peter Frey in Berlin, Sie verfolgen gerade die Debatte im Bundestag. Hat Bundeskanzlerin Merkel die Abgeordneten denn überzeugen können?
Ja, jedenfalls gab es keinen Parteienstreit über die Garantieerklärung für die Sparguthaben, die die Bundesregierung am Sonntag ausgegeben hatte, obwohl es ja gestern gelegentlich Kritik daran gab, damit sei das Haushaltsrecht des Parlaments verletzt wurde. Heftige Kritik gab es aber am kurzfristigen Krisenmanagement und auch an der Arbeit von Bundesbank und Bankenaufsicht, die die Krise bei der Hypo Real Estate viel zu spät erkannt hätten. Dass die Krise noch da ist und dass sie noch andauert, das hat auch die Bundeskanzlerin gesagt. Und sie hat auch zum ersten Mal Umrisse des Reformprogramms für den Finanzsektor erkennen lassen. Sie sprach von einer Regulierung der Ratingagenturen und der Managergehälter. Vertrauen ist die Währung, in der gezahlt wird, sagte die Bundeskanzlerin. Und das klang in dieser leidenschaftlichen Debatte doch wie eine Beschwörung.
Vielen Dank, Peter Frey, nach Berlin. Auf diese Nachricht wird Finanzminister Steinbrück gewartet haben. Der Chef der Hypo Real Estate, Georg Funke, ist zurückgetreten. Damit zog er die Konsequenz aus dem Desaster um seine Bank, für die gerade ein zweites Rettungspaket binnen einer Woche geschnürt werden musste. Funke wird vorgeworfen, nicht alle Fakten auf den Tisch gelegt zu haben. Nachfolger soll Axel Wiehand von der Deutschen Bank werden. Um Banken zu retten, greifen immer mehr Regierungen finanziell ein. Damit besteht nicht nur die Gefahr, dass Anleger in Länder flüchten, die bessere Garantien bieten. Es ist auch eine enorme finanzielle Bürde. Immerhin schätzt der Internationale Währungsfonds die Verluste der Finanzkrise weltweit schon jetzt auf mehr als 1 Billion, also 1.000 Milliarden Euro. Beispiel Island. Das Land steht vor dem Bankrott.
Eine Blase platzt. Island verstaatlicht per Notstandsgesetz seine Banken, weil die sich mit Krediten im Ausland verhoben haben. Das kalte und ferne Land steht am Rande des Bankrotts und Sparer in ganz Europa frieren mit. Wer etwa bei der Internet-Tochter der isländischen Landsbank hier heute sein Geld abheben wollte, sah dies: Wir zahlen keine Sparer aus. Allein in Großbritannien, wo IceSave mit hohen Zinsen geworben hatte, betrifft das 300.000 Anleger. In London liegen die Nerven blank. Andere Länder garantieren neuerdings Spareinlagen unbegrenzt. Kapital fließt ab. Die Regierung versucht, die Branche zu beruhigen. Ich sage deutlich, die Regierung wird alles Nötige unternehmen, um Banken zu stützen. Die Regierung sei bereit, Anteile von Banken zu übernehmen. Die Nachricht, dass einige Banken mit der Regierung über eine Kapitalspritze gesprochen haben, ließ heute ihre Kurse einbrechen. Man dachte, sie würden frühestens in 6 Monaten Geld brauchen. Dass sie heute darum ersuchten, zeigt, dass Banken in Britannien schlimmer dastehen als angenommen. Wenn die Finanzbranche hustet, bekommt Britannien eine Grippe. Händler verlieren ihren Bonus oder ihren Job, Geschäfte ihren Umsatz. Londons King's Road, geschlossene Läden, zu vermieten, Räumungsverkauf. In diesem Restaurant besprachen Anleger bis vor kurzem ihre Deals. Jetzt ist Schmalhans Küchenmeister. Das Geschäft läuft schlecht, wegen der Kreditkrise müssen die Leute sparen. Selbst ein Strauß Blumen ist vielen zu teuer geworden, auch dieses Geschäft hat Kunden verloren. Die Ladenmiete und die Steuern sind enorm. Wir machen uns wie viele andere auch Sorgen, was aus uns wird. Britanniens Wirtschaft unter Druck. Die Handelskammer spricht von einer Rezession. Und wer immer glaubte, dass das Geschehen an Börsen nur Aktionäre angehe, sieht sich jetzt eines Besseren belehrt.
Aus 4 mach einen. In der CSU ist der Streit um einen Nachfolger des bayerischen Ministerpräsidenten Beckstein entschieden. Nach dem Fraktionsvorsitzenden Schmid zogen nun auch Innenminister Herrmann und Wissenschaftsminister Goppel ihre Kandidatur zurück. Damit ist der designierte CSU-Chef Seehofer nun einziger Bewerber.
Der Weg für Horst Seehofer ist frei. Er wird der neue starke Mann in der CSU. Der designierte Parteichef soll nun auch bayerischer Ministerpräsident werden. Seehofer setzt auf Teamspiel und will die Partei wieder zusammenführen.
Wir sind in einer schwierigen Lage und niemand soll sich einbilden, dass er den Karren alleine ziehen kann. Das können wir nur gemeinschaftlich. Alle parlamentarischen Ebenen, die München wie Berlin, alle Ebenen der Partei in allen Landesteilen Bayerns. Und nur wenn wir hier sozusagen als Fuhrmänner vorne wegmarschieren, dann werden wir Erfolg haben.
Bei einem Geheimtreffen am Nachmittag hatten die beiden anderen Anwärter auf das Ministerpräsidentenamt Seehofer den Vortritt gelassen. Innenminister Joachim Herrmann und Wissenschaftsminister Thomas Goppel zogen ihre Kandidaturen zurück und reihen sich hinter Seehofer ein.
Wenn wir die nächsten Wahlergebnisse im Jahr 2009 besser gestalten wollen als die vor 10 Tagen. Dann werden wir das nur erreichen, wenn in der CSU alle nach besten Kräften zusammenhalten, zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen.
Wir haben am ersten Tag gesagt, wir streiten nicht, sondern wir wollen gemeinsam die Zukunft bauen. Und das wird durch diese Entscheidung heute nachhaltig deutlich.
Seehofer ist nach dem Wahldebakel der CSU als Sieger aus dem Machtpoker hervorgegangen und zeigt Respekt für seine neue Aufgabe.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich das erste Mal in meiner fast 40-jährigen politischen Laufbahn sowas wie einen leichten Bammel habe. Weil ich mir im Klaren bin, dass dies gigantische Aufgaben sind.
Morgen muss die Fraktion die heutige Einigung noch bestätigen. Auf Seehofer kommen schwierige Zeiten zu.
Vor 11 Tagen wurden 2 Männer am Flughafen Köln-Bonn festgenommen, weil sie sich angeblich in Terrorcamps ausbilden lassen wollten. Jetzt wurde der Haftbefehl gegen sie aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft Bonn geht zwar weiterhin davon aus, dass die Männer eine schwere Straftat verabredet haben. Die Beweise reichten aber nicht für einen Haftbefehl. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr soll rausgehalten werden aus dem Bundestagswahlkampf. Deshalb beschloss das Kabinett, die Mission um 14 statt wie sonst nur um 12 Monate zu verlängern. Außerdem sollen 1000 zusätzliche Soldaten entsandt werden. In Afghanistan hat sich unser Reporter Uli Gack ein Bild von der Arbeit unserer Soldaten gemacht. Er besuchte das Feldlager in Kunduz, nördlich der Hauptstadt Kabul.
Einsatz in Kunduz. Kaum ein Tag vergeht ohne einen Angriff, einen Hinterhalt oder ein Selbstmordattentat.
Es wird immer wieder brisanter. Die Anschläge sind geplanter, meiner Meinung nach. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, man sieht ja nicht, wo sich die Gefahr aufhält. Jede Person auf der Straße, jedes Fahrzeug könnte ein Selbstmordattentäter sein.
Stabilisieren und Sicherheit für den Wiederaufbau des Landes schaffen, das war die eigentliche Aufgabe der Bundeswehr in Afghanistan. Doch seit die Anschläge zunehmen und vor allem immer teuflischer werden, sind die Soldaten hauptsächlich mit ihrem eigenen Schutz beschäftigt.
Als Soldat wünsche ich mir immer mehr Mittel, vollkommen klar. Nur das, was ich zur Verfügung habe, reicht, um hier zumindest im Nahbereich von Kunduz der Bedrohung zu begegnen. Es reicht eben nicht, um in der Gesamtfläche in der erforderlichen Anzahl auch wirklich präsent zu sein.
Für Gespräche bleibt immer weniger Zeit. Die Verbindung zu den Afghanen geht oft verloren. Zudem kommen mit der Erhöhung des Mandats um 1000 Mann weitere Aufgaben auf die deutschen Soldaten zu. Wie viele von der Verstärkung Schutzkräfte sind, ist offen. Ob die Bundeswehr dann wieder für die Sicherheit der zivilen Aufbauhelfer garantieren kann, bezweifeln hier viele.
Ohne Sicherheit kein Wiederaufbau. Die Konsequenz: Entwicklungsprojekte stocken. Ein Teufelskreis. Und viele Afghanen sind von dem deutschen Engagement enttäuscht.
Hier in Kunduz ist man sich sicher, die Mission steht am Scheideweg.
Das Universum und seine Entstehung besser zu verstehen, daran haben die japanischen Wissenschaftler Kobayashi und Moskawa sowie ihr amerikanischer Kollege Nambu schon in den 60er und 70er Jahren gearbeitet. Nun bekommen sie für ihre Erkenntnisse auf dem Gebiet der Teilchenforschung den Physik-Nobelpreis. Der Preis ist mit 1 Million Euro dotiert. Als Citroën-Chef Boulanger in den 30er Jahren in der Auvergne weilte, hatte er beim Anblick der Bauern auf ihren Ochsenkarren eine geniale Idee. Ein Allzweckauto, das 2 Personen und 50 Kilo Kartoffeln oder ein Fässchen Wein transportieren kann. Die legendäre Ente war zunächst gedanklich geschlüpft. Vorgestellt wurde sie aber erst vor genau 60 Jahren. Auch Spötter konnten nicht verhindern, dass der Deux Chevaux oder 2CV das Kultauto einer ganzen Generation wurde.
Kein Blinker, die Türen nicht abschließbar. Dies ist ein Original, das erste Modell, genau 60 Jahre alt, so wie die der stolze Besitzer. Durch die Ferien wurde ich als Kind mit der Ente geschaukelt. Alle Heiligen haben wir die Familiengräber in der Ente besucht, wie so viele damals. Und ich bin einfach drin geblieben, denn ich finde sie klasse. Sollte das robuste Ding mal zicken, ein paar gezielte Handgreiflichkeiten lassen es wieder starten. Einäugig und spartanisch war schon der Prototyp. Ein Mann mit Hut passte hinein, der Scheibenwischer frei von störungsanfälligem Elektroschnickschnack, auch der Blinker handbetrieben. Große Sprünge mit kleinem Portemonnaie, das ging mit der kargen Karre. Die Ente verkörperte Freiheit, ja Lebenskunst. Sie machte, so will es die Legende, sogar verklemmte Brillenträger einfach unwiderstehlich. Sie ist ein mythisches Modell von Citroën, sie ist Teil der französischen Geschichte und mehr noch. Sie wurde überall auf der Welt gefahren, sie ist Teil des internationalen Kulturerbes. Einst als Scherz auf Rädern oder fahrende Schnepfe verspottet, steht sie auch heute noch hoch im Kurs. Touristen und Hochzeitspaare lassen sich in dem Kultmobil durch Paris kutschieren, das sei so romantisch. Werberfantasien hat sie mal mehr, mal weniger geschmackvoll beflügelt. Unkaputtbar sei das Auto, wie auch immer. Für den Mythos Ente gilt das allemal.
Zum Sport. Und da wird wieder einmal der Radsport durch Doping-Schlagzeilen erschüttert, Rudi.
Ja, und diesmal steht ein Deutscher im Fokus. Stefan Schumacher ist bei der Tour de France zweimal positiv auf das EPO-Präparat Cera getestet worden. Das bestätigte die französische Anti-Doping-Agentur AFLD gegenüber dem ZDF. Demnach sei der Radprofi am 3. und 15. Juli, das war der Ruhetag bei der Tour, positiv auf das Blutdopingmittel getestet worden.
Zwei Tage lang trug Stefan Schumacher die Krone des Radsports, das gelbe Trikot. Doch 2,5 Monate nach der Tour wird klar, seine Leistungen sind wohl nicht auf saubere Art und Weise entstanden. Beim Deutschen aus dem Team Gerold Steiner wurde jetzt in 2 Proben das moderne, aber verbotene EPO-Mittel Cera nachgewiesen. Seit Ende der Tour hatten französische Anti-Doping-Experten nicht locker gelassen, um den Doping-Sündern auf die Spur zu kommen. Sie entwickelten einen neuartigen Test und untersuchen damit eingefrorene Blutproben. Positiv getestet wurde nun der Italiener Pipoli und eben Stefan Schumacher. Dem Nürtinger drohen harte Konsequenzen.
Wir werden das gesamte juristische Spektrum versuchen auszuschöpfen, um gegen Stefan Schumacher vorzugehen. Und da geht es nicht nur darum, dass wir in finanzieller Art einen Ausgleich bekommen, sondern geht es auch ganz klar darum, unter Beweis zu stellen, dass wir, dass das Team mit dieser Sache nichts zu tun hat und dass wir genauso wie alle Radsportfans betrogen worden sind.
Auch der Bund Deutscher Radfahrer will nun gegen Schumacher ein sportrechtliches Verfahren einleiten.
Unser Ziel ist längstmögliche Sperre, Schadensersatz und Geldstrafe, nicht mehr Berücksichtigung in den Nationalmannschaften.
Die neuesten Dopingfälle können aber noch weitergehende Konsequenzen für den Radsport haben. Eine Pause bei Olympischen Spielen wird schon überdacht. Fördermittel werden in Frage gestellt und auch Übertragungen im Fernsehen.
Das ist eine Riesensauerei. Und ARD und ZDF werden jetzt entscheiden, ob es überhaupt noch Sinn macht, Profi-Radsport zu übertragen.
Es steht also viel auf dem Spiel, auch für Stefan Schumacher. Ihm bleiben nun 5 Tage Zeit, die Öffnung der B-Probe zu beantragen, die ihn entlasten könnte.
Fußballer zum Anfassen präsentierte der DFB bei einem Training der Nationalmannschaft in Düsseldorf. 4 Tage vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Russland kamen vor allem Kinder auf ihre Kosten.
Bundestrainer Löw öffnet den Fans die Tür. Rund um das Düsseldorfer Stadion jede Menge Fußballspaß. Sogar der Mannschaftsbus durfte besichtigt werden. DFB hautnah, so das Motto der Aktion.
Ich denke, wir haben den Fans auch einiges zu verdanken. Die haben jetzt die letzten Jahre die Nationalmannschaft großartig unterstützt und eine hohe Identifikation geschaffen. Und das ist klasse, deswegen machen wir das gerne.
Höhepunkt der 4-stündigen Veranstaltung, das öffentliche Training. 21.500 Fans feierten ihre Stars und die Rückkehr des Kapitäns. Michael Ballack ist erstmals seit der EM wieder im Kader der Nationalmannschaft.
Und noch eine erfreuliche Meldung zum Schluss. Bei der Tischtennis-Europameisterschaft in St. Petersburg hat das deutsche Team um Timo Boll vor wenigen Augenblicken den Mannschaftstitel gewonnen. Gratulieren wir auch noch, Petra.
Jawohl, vielen Dank, Rudi. Wenn auch nicht überall die Sonne scheint, auf jeden Fall soll es mild werden oder bleiben. Mehr dazu gleich von Inge Niedig. Das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Erst die Banken, jetzt die Betriebe. Die Finanzkrise erreicht die deutsche Industrie. Wir wünschen Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend. Bis morgen.
Hallo.
Hallo und guten Abend. Wenn sie schien heute die Sonne, dann war das ein fantastisches Himmelsbild. Und die Aussichten für die nächsten Tage sind ja auch durchaus positiv, mit einigen kleinen Einschränkungen. Zum Beispiel sitzen wir morgen eher zwischen den Stühlen, sprich eher unter den Wolken dieser Tiefs, hochs östlich und westlich von uns. Aber wir bleiben, wie Sie sehen, in dieser milden Luftströmung. Und Wolken dieser Tiefs kommen heute Nacht im Westen schon an, beziehungsweise sind eigentlich schon da. Es fallen ein paar Regentropfen Richtung Osten, teilweise klar, und da kann sich im Laufe der Nacht Nebel bilden, und wenn es klar wird, kann es auch am meisten auskühlen, das heißt, dort wird es auch am kältesten. Unter den Wolken bleibt es milder, und morgen startet der Tag in der Osthälfte zwischen Ostsee und Ostbayern zum Teil mit Nebel, dann scheint aber häufig die Sonne. Im Westen bleiben die Wolken dichter, da kann es sogar ein bisschen regnen, und im Südwesten gibt es am Nachmittag einige Schauer. Die Temperaturen sind aber ganz angenehm, so 17 bis 21 Grad, nur im Küstenbereich. Da bleibt es zum Teil ein bisschen kühler, und die Aussichten sind durchaus positiv in den nächsten Tagen. Es bleibt mild, die Wolken werden weniger, die Sonne scheint häufiger. Es gibt allerdings zum Teil Nebel, und der kann sich auch mal hartnäckiger halten. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.